Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung der Sendereien Gaza zwischen Hunger und Würde, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages. Und nun die Nachrichten. Trotz der Waffenruhe sind in den letzten 48 Stunden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen 6 Palästinenser getötet und 37 weitere verletzt worden. Das Gesundheitsministerium in Gaza veröffentlichte in einer schriftlichen Erklärung die neuesten Daten zu den Opfern der seit Oktober 2023 andauernden israelischen Angriffe. Demnach wurden in den letzten 48 Stunden die Leichen von 6 Opfern israelischer Angriffe in Krankenhäuser in Gaza gebracht. 2 von ihnen starben an vorherigen Verletzungen. 37 weitere Personen wurden bei den Angriffen verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe in Gaza am 10. Oktober 2025 sind 1.191 Menschen bei israelischen Angriffen ums Leben gekommen, 3.853 verletzt und die Leichen von 802 Personen aus den Trümmern geborgen worden. Die Zahl der Todesopfer durch israelische Angriffe auf Gaza seit Oktober 2023 ist Berichten zufolge auf 73.305 gestiegen, die Zahl der Verletzten auf 173.961. Es wurde berichtet, dass viele Menschen in Gaza noch immer unter den Trümmern und auf den Straßen eingeschlossen sind und Rettungswagen und Zivilschutzteams sie aufgrund unzureichender Ressourcen nicht erreichen können. Ein neuartiger Impfstoff gegen den Ebola-Ausbruch, der in der Demokratischen Republik Kongo Hunderte von Menschenleben forderte, ist in Großbritannien erstmals weltweit einem Freiwilligen verabreicht worden. Wissenschaftler der Universität Oxford entwickelten innerhalb von nur 8 Wochen einen neuen Impfstoff zur Bekämpfung des tödlichen Ebola-Virus in Afrika. Der experimentelle Impfstoff, der mit Hilfe einer Technologie hergestellt wurde, der auch bei der Bekämpfung von Covid-19 zum Einsatz kam, wurde im Rahmen klinischer Studien erstmals weltweit an den 37-jährigen britischen Freiwilligen Ed Hunt verabreicht. In der ersten Studienphase, die an insgesamt 50 gesunden Personen durchgeführt wird, werden die Sicherheit des Impfstoffs und die dadurch hervorgerufene Immunantwort untersucht. Diese Studie, die auf den Bundibugyo-Stamm abzielt, gegen den bestehende Ebola-Impfstoffe unwirksam sind, ist das erste Projekt, das die Phase der klinischen Prüfung am Menschen gegen diesen Virustyp erreicht hat. Experten betonen, dass der experimentelle Impfstoff das Virus nicht enthält und für die Studienteilnehmer kein Erkrankungsrisiko darstellt. Das Team aus Oxford plant nach dem Nachweis der Impfstoffsicherheit umfangreichere Feldtests in Uganda und der Demokratischen Republik Kongo durchzuführen. Bislang wurden in der Epidemieregion mehr als 2500 Fälle und über 1000 Todesfälle registriert. Angesichts des Ausmaßes der Bedrohung hat das Serum Institute of India, um keine Zeit zu verlieren, 600.000 Dosen dieses Impfstoffs, der sich noch in der Testphase befindet, bereitgestellt. Sollten die klinischen Studien erfolgreich abgeschlossen werden, werden die produzierten Impfstoffe unverzüglich in die Epidemieregionen Afrikas geliefert. Das US-Militär setzte seine Angriffe in der vergangenen Nacht fort. Iranischen Medienberichten zufolge richteten sich die jüngsten US-Angriffe auf verschiedene Orte in den iranischen Provinzen Isfahan, Yazd, Lorestan, Sistan, Beluchistan, Hormozgan, Fars und Chuzestan. Zu den Zielen gehörten die Stadt Isfahan, Choramabad, Burujard, Kunarak, die Insel Keshm, Jask, Bandar Abbas, Andimak, Omidia, Ahvaz, Yazd und Firuzabad. Bei dem Angriff auf Bandar Abbas wurden 2 Menschen verletzt, 2 weitere bei Drohnenangriffe auf Choramabad. Die Präfektur von Chuzestan gab bekannt, dass bei dem US-Angriff auf Ahvaz 4 Menschen getötet und 5 weitere verletzt wurden. Die Houthis im Jemen behaupten, die Saudi-Arabien habe Luftangriffe auf Kommunikationseinrichtungen und die Insel Kamaran in Hodeida, eine Hafenstadt am Roten Meer, durchgeführt. Ein Bericht der Houthis nahen Fernsehsenders Al-Masirah bestätigte, dass Kommunikationseinrichtungen in Hodeida Ziel der Luftangriffe gewesen sei. Der Bericht erwähnte auch die nahe Hodeida gelegene Insel Kamaran als Ziel, nannte aber keine Details zu den konkreten Zielen oder möglichen Opfern und Schäden. Die Webseite 26. September, das offizielle Publikationsorgan der Houthis nahen Verteidigungsministeriums, behauptete, unter Berufung auf lokale Quellen, es seien zahlreiche Luftangriffe in Hodeida durchgeführt worden, die von Saudi-Arabien verübt worden seien. Nutzer sozialer Medien teilten auf einer Plattform eines US-amerikanischen Unternehmens Bilder, die Explosionen und anschließende Brände in Waffendepots in Hodeida zeigen sollen. Saudi-Arabien hat sich bisher nicht zu den Luftangriffen auf Hodeida geäußert. Am 20. Juli verkündeten die Houthis ein sogenanntes Seefahrtsverbot gegen Saudi-Arabien. Sie behaupteten, Riad habe eine Blockade über die von ihm kontrollierten Gebiete im Jemen verhängt. Laut einem heute von der offiziellen saudischen Nachrichtenagentur SPA veröffentlichten Bericht wurde das saudische Schiff NCC Massa im Roten Meer angegriffen und erlitt leichte Schäden am Rumpf. Schiff und Besatzung wurden auf ihre Sicherheit überprüft, bevor die Fahrt fortgesetzt wurde. Gestern berichtete SPA außerdem, dass ein weiteres saudisches Schiff, die Enkelia, im Roten Meer angegriffen wurde. Dabei brach im Bugbereich ein Feuer aus, es wurden jedoch keine Verletzungen der Besatzung gemeldet. Saudi-Arabien machte keine Angaben zu den Angreifern oder deren Zeitpunkt, erklärte aber, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden, um die Sicherheit der Schiffe und Besatzung sowie den Schutz der Meeresumwelt zu gewährleisten. Am Abend des 22. Juli behaupteten die Houthis, 2 saudische Öltanker im Roten Meer mit ballistischen Raketen und Drohnen angegriffen und dabei Brände auf den Schiffen verursacht zu haben. Saudi-Arabien wies die Houthis Vorwürfe zurück, eine Blockade gegen den Jemen zu verhängen, und erklärte, die Häfen von Hodeida, Salif und Ras Isa hätten in der ersten Hälfte des Jahres 2026 mehr als 300 Schiffe mit Lebensmitteln, Treibstoff und Baumaterialien empfangen. Riad erklärte außerdem, es werde die notwendigen Maßnahmen zum Schutz seiner Schiffe gemäß internationalem Recht und dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen ergreifen. Obwohl es im Jemen gelegentlich zu Zusammenstößen zwischen Regierungstruppen und den Houthis kommt, herrscht seit April 2022 relative Ruhe. Die Houthis kontrollieren seit September 2014 die Hauptstadt Sanaa sowie einige andere Städte und Provinzen des Landes. US-Präsident Donald Trump hat die von der Europäischen Union verhängten Strafen gegen amerikanische Technologieunternehmen kritisiert. Er kündigte an, eine Untersuchung gemäß Abschnitt 301 gegen die EU einzuleiten und gegebenenfalls Zölle zu erheben. In einem Social-Media-Beitrag reagierte Trump auf die jüngste Strafe der EU-Kommission gegen Google. Er argumentierte, die EU nehme große amerikanische Unternehmen ins Visier und erinnerte daran, dass Google nach Strafen gegen Unternehmen wie Apple, Meta und Amazon ebenfalls mit einer Milliarde Dollar belegt wurde. Trump wies darauf hin, dass die Gesamtstrafen der EU gegen Google mit der jüngsten Strafe 18 Milliarden Dollar überschritten hätten und bezeichnete diese Praxis als illegal und extrem diskriminierend. Trump behauptete, solche Strafen gegen amerikanische Unternehmen hätten im ersten Jahr der Amtszeit von Ex-Präsident Joe Biden ein hohes Niveau erreicht und betonte, dass diese Praxis unter seiner Regierung nicht fortgesetzt werde. Trump erklärte, die USA sind kein Sparschwein für Europa, das werden wir nicht zulassen. Trump kündigte eine Untersuchung gemäß Abschnitt 301 des Handelsgesetzes gegen die Praktiken der EU an und sagte, die EU wird einen sehr hohen Preis für diese illegale und höchst unethische Praxis zahlen, vor der ich sie wiederholt gewarnt habe. Diese Strafen werden vollständig aufgehoben und wir gehen davon aus, dass so bald wie möglich ein erheblicher Zoll erhoben wird. Am 23. Juli verhängte die EU-Kommission gegen Google eine Geldbuße von insgesamt 890 Millionen Euro, nachdem sie festgestellt hatte, dass das Unternehmen in zwei verschiedenen Bereichen gegen das Gesetz über digitale Märkte verstoßen hatte.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Gegen die von der Trump-Administration gemäß Artikel 301 des US-Handelsgesetzes von 1974 verhängten Zölle gegen 60 Handelspartner der Vereinigten Staaten wurde Klage eingereicht. In einer Sammelklage zweier Unternehmen vor dem US-Handelsgericht wird die Aufhebung der 10-12,5%igen Zölle gefordert, die auf Handelspartner erhoben wurden, welche etwa 99,4% der US-Importe ausmachen. Die Klage begründet sich damit, dass die Zölle rechtswidrig seien. Die Kläger argumentieren, dass die jüngste Maßnahme gemäß Abschnitt 301 die vom Kongress der Exekutive übertragene Befugnisse überschreite. Darüber hinaus werde die Anwendung der Zölle als willkürlich und ungerechtfertigt bezeichnet. Die US-Handelsvertretung kündigte an, dass aufgrund von Untersuchungen gemäß Artikel 301 des Handelsgesetzes von 1974 Zölle von 10% bzw. 12,5% auf 60 Handelspartner erhoben werden. Grund dafür ist, dass diese die Einfuhr von Waren, die durch Zwangsarbeit hergestellt wurden, nicht wirksam durchgesetzt und verboten haben. Dieser Schritt der Trump-Administration erfolgt kurz vor dem Auslaufen der 150-tägigen befristeten globalen Zölle von 10% auf den Warenverkehr. Diese waren am 24. Februar gemäß Kapitel 122 des Internationalen Emergency Economic Powers Act, IEEPA, verhängt worden, nachdem der oberste Gerichtshof die Zölle für rechtswidrig erklärt hatte. Die venezolanische Regierung hat den Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof angekündigt. Dieser hatte wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen Venezuela ermittelt. Venezuela hat seinen Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof angekündigt. Auf Anweisung von Interimspräsidentin Delcy Rodriguez habe Venezuela dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres seine feste und unwiderrufliche Entscheidung mitgeteilt, sich aus dem Internationalen Strafgerichtshof zurückzuziehen, schrieb der venezolanische Außenminister Felix Plasencia auf der Plattform X. Die Regierung des südamerikanischen Landes begründete ihren Schritt damit, dass der Gerichtshof im niederländischen Den Haag die Länder des globalen Südens benachteilige. Die Institution verschärfe Ungleichheiten, die die internationale Justiz eigentlich beseitigen sollte. Venezuela vertritt die Ansicht, dass das Vorgehen des Gerichtshofs auf einer nachweislichen geografischen Voreingenommenheit beruht, die dazu geführt hat, dass sich seine Arbeit unverhältnismäßig stark auf afghanische und lateinamerikanische Länder konzentriert hat, schrieb Plasencia in der Erklärung. Er warf dem Gericht eine Verfolgung des venezolanischen Volkes vor. Im Dezember 2025 hatte der Internationale Strafgerichtshof sein Büro in Caracas geschlossen und begründete den Schritt mit mangelnder Kooperationsbereitschaft Venezuelas. Das venezolanische Parlament beschloss daraufhin, den Austritt des Landes auf den Weg zu bringen. Der Präsident der Venezolanischen Nationalversammlung, Jorge Rodriguez, hat über seinen Social-Media-Account bekannt gegeben, dass die Zahl der Todesopfer des Erdbebens um 148 auf 5.546 gestiegen ist, während die Zahl der Verletzten 16.740 erreicht hat. Laut nationalen Medienberichten wurden seit dem Erdbeben am 24. Juni insgesamt 1.500 Nachbeben in der Region registriert. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind rund 650.000 Menschen, darunter 230.000 Kinder, direkt von der Katastrophe betroffen. Die Weltbankgruppe schätzt den durch die Erdbeben in Venezuela am 24. Juni verursachten direkten Sachschaden auf 19,6 Milliarden US-Dollar. Derzeit sind mehr als 60.000 Einsatzkräfte, darunter 30.000 Freiwillige, vor Ort mit Such- und Rettungsaktionen, Aufräumarbeiten und Verteilung humanitärer Hilfe beschäftigt. In Venezuela ereigneten sich zwei schwere Erdbeben. Der US-amerikanische Geologische Dienst meldete, dass sich am 24. Juni in Venezuela zwei Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 im Abstand von 39 Sekunden ereigneten. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen gab am 26. Juni bekannt, dass die direkten materiellen Schäden durch die Erdbeben 6,7 Milliarden US-Dollar betrugen. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten. Es geht weiter mit einem Lied, gesungen von Tan Taschje.
Bakacak ışık yok, kendimle derdim. İstemekse yara verdim. Denemekse seve seve gelmedim. Ne demekse aşka dair görmedim. Sonuna yok başka hayalim, aynı bendim. Sen gittin gidip yaşamaktan başka sana neler dedim? Hepsi birer dilim. Zaten ben aldandım, bir anladım aşka. Yok başka hayalim, aynı bendim. Sen gittin.
Gaza zwischen Hunger und Bürde.
Heute sprechen wir in unserer Programmreihe zwischen Hunger und Würde über die Väter Gazas. Ein Vater möchte sehen, wie sein Kind Tag für Tag heranwächst, Schritt für Schritt Erfolge erzielt und als guter Mensch die Weltbühne betritt. Die Träume eines Vaters beschränken sich jedoch nicht nur darauf, er möchte auch die Kinder seines Kindes sehen. Selbst nach seinem Tod wünscht er sich, im Erbgut seinen Enkel weiterzuleben. Doch wenn es um Gaza geht, ist das gewohnte Weltbild zerbrochen. In Gaza wurden auch Träume, Hoffnung und Zukunftsvorstellung einem Völkermord ausgesetzt. Am eindrücklichsten brachte dies erneut ein Kind aus Gaza zum Ausdruck. Der berühmte Schauspieler Jackie Chan erzählte von der Antwort eines Kindes aus Gaza auf die Frage, was willst du werden, wenn du groß bist? Das Kind antwortete, hier können Kinder nicht groß werden, wir können jederzeit bombardiert werden. Als ich das hörte, liefen mir die Tränen in Strömen, ich konnte mich nicht zurückhalten. Seht ihr, selbst alt zu werden ist ein großes Privileg, sagt Jackie Chan. Wenn einem Vater in Gaza verwehrt wird, sein Kind großzuziehen und seine Enkel zu sehen, dann wollen wir die Väter Gazas über den Begriff der Nation betrachten. Eine Nation, die ein Land zur Heimat gemacht hat, die sich um gemeinsame Ideale, Ziele, Werte und Visionen vereint und vor allem mit einem ausgeprägten Wir-Bewusstsein zusammenleben möchte. Eine Nation zeigt ihre Existenz in der Welt durch ihre Lebensweise, ihre Gedanken und ihre Initiativen. Mit ihrer Kultur, Kunst, ihren Traditionen, Bräuchen, Sitten und ihrem Lebensstil verleiht sie der Welt ihre eigene Farbe. Doch was für eine Nation sind die Palästinenser und welche kollektive Persönlichkeit haben sie während des seit 2 Jahren andauernden grausamen Völkermords offenbart? Kommen wir nun gemeinsam mit den Vätern Gazas der Nation Kefir näher, die die Palästinenser über 1000 Jahren Faden für Faden gewoben haben. Teilseher, ob ein Vater, der seinen Kindern beibringt, selbst mit minimalen Mitteln ein würdevolles Leben zu führen. Teilseher handelt aus dem grundlegend väterlichen Instinkt heraus, dem Instinkt, sein Kind zu schützen. Auch wenn dieser Instinkt in Gaza ständig auf die Probe gestellt wird, bleibt er für seine Kinder ein lebendiges Beispiel für Beharrlichkeit und Willenskraft. Er ist ein palästinensischer Erfinder, der versucht, zwischen Trümmern ein Leben aufzubauen. Mit den Worten, was auch immer geschieht, wir werden aus dieser Zerstörung Hoffnung schöpfen und unser Leben neu aufbauen, beginnt er, seinen Überlebenskampf zu schildern. Vor dem Völkermord lebte ich mit meiner Familie im Norden Gazas. Doch die israelischen Angriffe haben, wie bei tausenden Familien in Gaza, auch unser Leben zerstört. Seit jenem Tag wurde ich ganze 11 Mal vertrieben. Schließlich fanden wir Zuflucht in einem Flüchtlingslager in Deir al-Balah. Die Bedingungen im Zelt waren unmenschlich. Glühende Hitze, eisige Kälte, starke Winde und Regen, die Zelte hielten dem kaum stand. Ich grub den Boden aus, formte ihn zu einem Raum und errichtete darüber ein Zelt. Als wir unser Zuhause verließen, hatten wir nichts bei uns. Aus Materialien, die ich in den Trümmern fand, baute ich einen Wassertank. Während meine Tochter die Wäsche mit den Händen wusch, wurden ihre Hände durch kaltes Wasser und Waschmittel verletzt. Ich dachte nach und baute mit einem stromlosen Mechanismus eine Waschmaschine. In Gedanken an heute und morgen errichtete ich neben dem Zelt ein Gewächshaus. Ich baue Kartoffeln, Zwiebeln und Gemüse an. All meine Bemühungen dienen nur einem Zweck, meinen Kindern zumindest ein wenig das Gefühl von Sicherheit zu geben. Obwohl er weiß, dass all dies beim nächsten Angriff wieder zerstört werden könnte, begann Taizir ein Leben von Grund auf neu aufzubauen. Er handelt nicht mit einem Ich-Verständnis, sondern mit einem Wir-Bewusstsein, teilt seine Videos und wird so für viele Palästinenser zu einer Quelle der Hoffnung. Er beschreibt es mit folgenden Worten. Meine Botschaft an die Welt lautet, um diese grausame Stille zu beenden, die uns vernichtet, müsst ihr eine globale Mobilisierung starten. Was auch immer geschieht, wir werden aus dieser Zerstörung Hoffnung schöpfen und unser Leben neu aufbauen. Wir sprachen eingangs von den Sitten, Bräuchen und Traditionen einer Nation. Nun wollen wir Zeugen einer Beerdigung werden, die ein Vater seinem Kind in Gaza bereitet. Sein Name ist Mahmoud Abu Ismail. In den Händen hält er ein Sieb und siebt die Erde an der Stelle, an der einst sein Haus stand. Dieses Sieb hat nur einen einzigen Zweck, beginnt Mahmoud zu erzählen. Von dem Krieg benutzten die Menschen dieses Sieb, um Mehl zu sieben und Sand daraus zu entfernen, damit sie ihre Kinder ernähren konnten. Doch dieses Mal benutzen wir das Sieb, um die Überreste unserer Kinder zu finden. Denn die Raketen, die auf uns fielen, waren sehr stark. Sieh hier, das ist ein Knochen. Was für ein Knochen? Ein menschlicher Knochen. Wozu dient dieses Sieb? Es dient dazu, die Knochen meiner Kinder zu sammeln. Ich war ein ganz gewöhnlicher Bürger Gazas, der in seinem Haus lebte und sich weigerte, zwangsweise vertrieben zu werden und in den Süden zu gehen. Deshalb blieb ich zu Beginn des Krieges im Dezember jenes Jahres in meinem Haus. Ich war mit meiner Frau, meinen Kindern, meinem Bruder, fast meiner gesamten Familie zusammen. Dann begann die Bombardierung. Die israelische Armee wollte die Menschen terrorisieren und sie aus ihren Häusern vertreiben. Sie nahm unser Haus ins Visier. Meine Frau und meine 6 Kinder wurden getötet. Ich wurde schwer verletzt. Ich war der einzige Überlebende aus den Trümmern. Als mein Körper sich erholte und wieder Kraft fand, kehrte ich zu den Trümmern meines Hauses zurück. Der Fuß meines Bruders Ahmed ragte hervor. Hunde fraßen sein Fleisch. Ich barg die Leichen meines Bruders, seiner Frau und seiner Kinder und begrub sie. Dann begann der Krieg erneut noch intensiver. Meine Frau und meine Kinder konnte ich nicht bergen, aber ich blieb stets an diesen Trümmern. Jeden Tag sprach ich mit meiner Frau und meinen Kindern, tröstete sie. Das war das Einzige, was mir Trost gab, sie bei mir zu fühlen. Die Hälfte meiner Wohnung war vollständig verbrannt. Normalerweise braucht man schwere Maschinen, um Schutt zu beseitigen, doch mit meinem gebrochenen Körper entfernte ich etwa 360 bis 500 Tonnen Trümmer. Ich baute das Haus Stein für Stein ab. 2 Jahre vergingen. Es war unmöglich, meine Frau und meine Kinder mit körperlicher Unversehrtheit zu finden. Deshalb griff ich zu dieser primitiven Methode. All diese Anstrengungen eines Vaters dienten nur einzig dazu, seiner Frau und seinen Kindern einen würdevollen Abschied zu ermöglichen, sie der Erde des Vaterlandes zu übergeben, für die sie ihr Leben ließen. Denn eine Nation gleicht einer mächtigen Platane. Sie existiert als Ganzes mit ihren Ästen, ihren Blättern und ihren Wurzeln.
Gaza zwischen Hunger und Würde.
Yaralarımızsa yetiş, çok sancım var. Tut elimi, şifa ver. Bu gece bende kal. Tut bir ucumda derimi, telaşsız sus, her söz anlamsız. Bir şefkatli dokunuş yeter. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel. Havalar çok sert buralarda. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel. Azıcık ısınayım aralarda. Bahar mı kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan beceremedim desene. Bahar mı kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan beceremedim desene. Dokunuş yeter. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel. Havalar çok sert buralarda. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel. Azıcık ısınayım aralarda. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan beceremedim desene. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan beceremedim desene. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan beceremedim desene.
Thank you.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Halil İnalcık, der Pole Historiker und ein Jahrhundert des Vermächtnisses. Sie hören die Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Geschichte erscheint vielen Menschen als eine Erzählung der Vergangenheit, eingeschlossen zwischen staubigen Regalen und vergilbten Dokumenten. Wahre Geschichtswissenschaft jedoch bedeutet, sich von den Fesseln der Vorurteile zu befreien, nach der Wahrheit zu suchen und mit dieser Wahrheit eine Brücke zu schlagen, die die Gegenwart erhält. Halil İnalcık, den die Welt als den Pol der Historiker bezeichnet, verkörperte genau diese Kunst. Er verwandelte die osmanische Geschichte von einem Geflecht aus Legenden in eine wissenschaftliche Disziplin. Wer seine mit größter Sorgfalt erarbeiteten Werke nicht kennt, läuft Gefahr, sich in den dunklen Gängen der Geschichte zu verlieren. Die ersten Fäden von Halil İnalcık's historischem Denken wurden bereits in den frühen Jahren der Jungen Republik geknüpft, und zwar durch den Staatsgründer persönlich. Als junger Schüler an der Gazi-Lehrerbildungsanstalt zeichnete er gerade eine Karte des Nahen Ostens, als Mustafa Kemal Atatürk unerwartet das Klassenzimmer betrat. Atatürk zeigte mit dem Finger auf Medina und fragte nach ihrem Namen. İnalcık antwortete mit der damals in den Schulbüchern verwendeten alten Bezeichnung Yesrib. Auf die Frage nach dem Roten Meer erwiderte er Bahri Ahmer. Mit einem freundlichen Lächeln korrigierte Atatürk den jungen İnalcık. Der erinnerte ihn an die türkische Bezeichnung Medina und erklärte, dass statt Bahri Ahmer der Ausdruck Kızıldeniz verwendet werden sollte. Es handelte sich nicht nur um eine sprachliche Korrektur, sondern um einen Ausdruck von Atatürks Sensibilität für die türkische Sprache. İnalcık beschrieb seine Aufregung später mit folgenden Worten. Eigentlich korrigierte er mich immer mit einem Lächeln. Ich war völlig in Panik. Atatürk stand vor mir und prüfte mich. Diese Begegnung blieb in İnalcık's Erinnerung nicht nur als Anekdote bestehen, sie legte vielmehr den Grundstein für jene berühmte terminologische Präzision und die Leidenschaft für die korrekte Benennung von Quellen, die später weltweit als Vorbild gelten sollten. Heute hört man in nahezu jeder Stadt Anatoliens die Behauptung, die Seidenstraße führte durch unsere Stadt. Halil İnalcık widerlegte jedoch diese populären, historisch unbegründeten Erzählungen anhand wissenschaftlicher Karten. Durch die Auswertung historischer Dokumente rekonstruierte er die tatsächlichen Routen der Karawanen und begegnete dem Bestreben vieler Städte, sich selbst zum Mittelpunkt der Geschichte zu machen, mit fundierten wissenschaftlichen Belegen. Eine weitere bedeutende Erkenntnis İnalcık's besteht darin, dass das Osmanische Reich nicht nur eine militärische Macht war, sondern zugleich über eine bemerkenswerte Softpower verfügte. Seine Forschungen zeigen, dass osmanische Stoffe von Russland über England bis hin nach Frankreich, dem damaligen Zentrum der europäischen Mode, von den Eliten getragen wurden. Diese Erkenntnis verdeutlicht den Unterschied zwischen populären Geschichtsbildern und wissenschaftlicher Realität und definiert die Rolle des Osmanischen Reiches in der Weltwirtschaft neu. Was Halil İnalcık zu einem Pol der Geschichtswissenschaft machte, war vor allem seine mathematisch-logische Herangehensweise an historische Fragestellung. Diese Disziplin verdankte er seinen Lehrern an der Necati Bey Lehrerbildungsanstalt in Balıkesir. Im Jahr 1935 fiel er an der Universität Ankara dem bedeutenden Historiker Fuat Köprül auf. Während eines berühmten Seminars über Timur beschränkte sich İnalcık nicht darauf, die Ansichten dreier westlicher Historiker wiederzugeben. Vielmehr verglich er sie systematisch miteinander und wies mit nahezu mathematischer Präzision auf ihre methodischen Schwächen hin. Als Fuat Köprülü dieses außergewöhnliche Talent erkannte, wandte er sich an die Studierenden und sagte, »Kinder, schaut genau hin, so wie dieser junge Mann, sollt ihr schreiben.« Dennoch hing İnalcık's akademische Laufbahn zunächst am seidenen Faden. Im Wettbewerb um eine Assistentenstelle hatte er mehrere Konkurrenten und die Kräfteverhältnisse innerhalb der Fakultät standen nicht zu seinen Gunsten. In diesem entscheidenden Moment griff Fuat Köprül persönlich ein, er suchte den Dekan auf und erklärte unmissverständlich, Sie werden Halil Inalcık einstellen. Dieses Eingreifen markierte den eigentlichen Beginn jenes Weges, der die türkische Geschichtswissenschaft nachhaltig prägen sollte. Für einen Historiker sind Archive das Gedächtnis einer Nation. Halil Inalcık trat als einer der bedeutendsten Bewahrer dieses Gedächtnisses hervor und wurde zu einem wahren Retter der Archive. Mit seinen Arbeiten über die Bursa-Scharia-Gerichtsregister bewahrte er einen gewaltigen Bestand von 280 Registerbänden vor dem Vergessen. Insbesondere die Register aus der Regierungszeit Sultan Mehmed II. Enthalten nicht nur offizielle staatliche Entscheidungen, sondern dokumentieren ebenso die Alltagsstreitigkeiten der Bevölkerung, die soziale Struktur und das gesellschaftliche Leben in Bursa. Hätte Inalcık diese Dokumente nicht geordnet und erschlossen, liegen wesentliche Teile der osmanischen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte heute im Dunkeln. Er las diese Quellen nicht nur, er hauchte ihnen neues Leben ein und machte sie zu einem bleibenden Vermächtnis für kommende Generationen. Hinter großen Erfolgen steht oft menschlicher Zusammenhalt. Im Leben Halil Inalcık's fand dieser in einer 44 Jahre währenden Partnerschaft seinen Ausdruck. Seine Ehefrau Şevkiye Hanım, mit der er sich 1945 das Ja-Wort gab, war nicht nur seine Lebensgefährtin, sondern auch Dozentin für Arabisch und seine wichtigste wissenschaftliche Wegbegleiterin. Fernab von Konkurrenzdenken und akademischem Egoismus übersetzte Şevkiye Hanım arabische Texte für ihren Mann und unterstützte seine Forschungen ohne jede Eifersucht oder Eigeninteresse. Halil Inalcık hielt diese Loyalität und wissenschaftliche Partnerschaft mit folgenden Worten fest: Ohne meine Ehefrau Şevkiye, ohne ihr Verständnis und ihre Zusammenarbeit hätte ich all dies nicht erreichen können, das ist mein aufrichtigstes Geständnis. Halil Inalcık hinterließ ein beeindruckendes wissenschaftliches Gesamtwerk, frei von ideologischer Verblendung und getragen allein vom Licht der Wissenschaft. Für ihn war Geschichte kein Instrument pathetischer Verherrlichung, sondern ein Laboratorium zum Verständnis der Menschheit und der Gesellschaften. Mit seiner unabhängigen Haltung und seiner methodischen Genauigkeit bildete er zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus, die das Licht dieses Polarsterns der Geschichtswissenschaft heute in alle Teile der Welt tragen. Sie hörten die Einschätzung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Auf Wiederhören.
Persönlichkeiten der türkischen Welt. Ein neues Zeitalter in der Krebsbehandlung. Tumore unter MRT-Bildgebung einfrieren. Meine Damen und Herren, aus unserer modernen Welt, in der wir beinahe jeden Morgen mit einer neuen technologischen Entwicklung aufwachen, haben wir heute eine vielversprechende Nachricht aus der Medizin für Sie. Unser Blick richtet sich diesmal auf die Südhalbkugel nach Australien. Dort sorgt eine Innovation derzeit weltweit für große Aufmerksamkeit. Australien hat das weltweit erste MRT-gestützte Kryoablationssystem zur Tumorbehandlung in den klinischen Einsatz gebracht. Was im Volksmund als Tumoreinfrieren bekannt ist, wird in der medizinischen Fachsprache Kryoablation genannt und erfolgt nun mit Unterstützung der Magnetresonanztomographie MRT. Die Kryoablation ist ein Verfahren, das interventionelle Radiologinnen und Radiologen in den vergangenen Jahren mit großem Erfolg weiterentwickelt haben. Dabei werden Krebszellen nicht durch Hitze zerstört oder chirurgisch entfernt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes eingefroren. Doch wie lässt sich ein Tumor einfrieren und wie funktioniert dieses Verfahren? Werfen wir gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen dieser innovativen Technologie. Nach Angaben interventionell radiologischer Fachgesellschaften und internationaler medizinischer Quellen basiert das Verfahren auf einer hochpräzisen Zusammenarbeit von Medizintechnik und moderner Medizin. Große chirurgische Schnitte sind dabei nicht erforderlich. Mithilfe bildgebender Verfahren wie Ultraschall oder Computertomographie wird die genaue Lage des Tumors bestimmt. Anschließend führen die Ärztinnen und Ärzte über eine winzige Öffnung in der Haut eine besonders feine Spezialnadel, eine sogenannte Kryosonde, direkt in das Zentrum des Tumors ein. Genau an diesem Punkt beginnt die eigentliche Behandlung. Durch die Kryosonde strömt Argongas oder flüssiger Stickstoff. Aufgrund des plötzlichen Druckabfalls entsteht an der Spitze der Sonde eine extrem kalte Eiskugel, deren Temperatur zwischen minus 40 und minus 140 Grad Celsius erreichen kann. Die Krebszellen werden dieser eisigen Kälte ausgesetzt. Das Wasser in ihrem Inneren kristallisiert, die Zellmembranen werden zerstört und die Zellen sterben ab. Anschließende kontrollierte Auftauphasen schädigen zusätzlich die Blutgefäße des Tumors, sodass seine Blutversorgung unterbrochen wird. Das körpereigene Immunsystem baut das abgestorbene Gewebe anschließend nach und nach auf natürliche Weise ab. Kommen wir nun zu Australien. Die dortige Innovation besteht darin, dass die Kryoablation direkt innerhalb eines MRT-Geräts und unter kontinuierlicher MRT-Bildgebung durchgeführt werden kann. Dadurch lässt sich der Eingriff in Echtzeit überwachen. Die Grenzen der entstehenden Eiskugel können äußerst präzise dargestellt werden, sodass gesundes Gewebe bestmöglich geschont wird. Dies ermöglicht insbesondere bei empfindlichen Organen wie Wirbelsäule, Nerven, Nieren oder Leber ein noch genaueres und sicheres Arbeiten. Für großes Aufsehen sorgte insbesondere das Liverpool Hospital in Sydney, das als erstes Krankenhaus Australiens ein hochmodernes MRT-gestütztes Kryoablationssystem installiert und der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Seitdem steht Australien international im Mittelpunkt des Interesses auf diesem Gebiet. Gesundheitsbehörden in Australien und weltweit berichten, dass die Kryoablation insbesondere bei Nieren- und Brustkrebs im Frühstadium sowie bei Tumoren der Knochen, der Weichteile und der Leber ausgezeichnete Behandlungsergebnisse erzielt. Doch worin liegt der größte Vorteil gegenüber einer herkömmlichen Operation? Vor allem darin, dass es sich um ein minimalinvasives Verfahren handelt, also um eine Behandlung, die den Körper nur minimal belastet. Große Operationsnarben oder tagelange Schmerzen bleiben den Patientinnen und Patienten in der Regel erspart. Der Eingriff dauert meist nur 1 bis 2 Stunden und erfolgt unter örtlicher Betäubung oder leichter Sedierung. Viele Patientinnen und Patienten können noch am selben Tag nach Hause zurückkehren und bereits nach wenigen Tagen ihren gewohnten Alltag oder ihre Arbeit wieder aufnehmen. Gerade für ältere Menschen oder Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen, die eine große Operation oder eine Vollnarkose nur schwer verkraften würden, stellt diese Methode eine wertvolle Alternative dar. Während möglichst viel gesundes Gewebe erhalten bleibt, wird gezielt ausschließlich das Tumorgewebe zerstört. Diese Technologie ist übrigens längst nicht mehr auf Australien beschränkt. Das Verfahren wurde unter anderem von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen und wird inzwischen auch in zahlreichen europäischen Ländern, in der Schweiz sowie in voll ausgestatteten Krankenhäusern in Türkei erfolgreich eingesetzt. Meine Damen und Herren, diese buchstäblich eiskalte, zugleich aber äußerst hoffnungsvolle Entwicklung zeigt eindrucksvoll, dass die Krebsbehandlung der Zukunft schonender, präziser und für immer mehr Menschen zugänglich werden könnte. Bleiben Sie dran, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Hüseyin Bul moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
This is the Voice of Türkiye.